nicht so im Himmel bekommen wir neue Namen. Also dort werden wir uns kennen. Ich lese den Text, über den wir heute nachdenken wollen, aus dem 1. Samuel-Buch, Kapitel 16. Das erste Buch Samuel, Kapitel 16, 1 bis 13. Und der Herr sprach zu Samuel: Bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Samuel aber sprach: Wie soll ich hingehen? Wenn Saul es erfährt, so wird er mich töten. Und er sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich: Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen. Ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, so dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Und Samuel machte es so, wie ihm der Herr gesagt hatte, und begab sich nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt zu ihm zitternd entgegen und sprachen: Bedeutet dein Kommen Frieden? Er sprach: Ja, Frieden. Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte: Gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel: Schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach: Diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai den Schamma vorübergehen. Er sprach: Diesen hat der Herr auch nicht erwählt. So ließ Isai 7 seiner Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu ihm: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel fragte den Isai: Sind das alle jungen Männer? Er sprach aber: Der Jüngste ist noch übrig, und siehe, er hüte die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher kommt. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Er war rötlich, mit schönen Augen und vom guten Aussehen. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Und Samuel machte sich auf und ging nach Rama. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat Gott gefallen. Er hat Eigenschaften gehabt, die für Gott wichtig sind. Also schauen wir ihn heute an und versuchen wir herauszufinden, was Gott an ihm gefallen hat. Warum das Gott sagen kann: Ein Mensch nach meinem Herzen. Das ist wichtig, dass wir das entdecken und dass wir versuchen, auch solche Menschen zu werden. Noch eine Frage: Mich hat interessiert, wann ist David so ein Mensch geworden? War er schon von Anfang an als junger Mensch oder ist er später in seiner Reife so ein Mann nach Herzen Gottes geworden? Wir werden sehen. Also, Gott hat den König Saul verworfen. Er sitzt zwar immer noch auf seinem Thron, aber Gott bereitet schon einen neuen, anderen König vor. Und dazu hat er seinen treuen Diener, den Propheten Samuel, nach Bethlehem gesandt, mit dem Auftrag, einen von den Söhnen des Isai zum neuen König zu salben. Und Samuel hat nicht gewusst, welcher von den Söhnen das ist. Einer von denen. Und es gab 8 Brüder. Samuel hat den Vater eingeladen, dass er und seine Söhne mit ihm opfern und danach essen. Und die Söhne kamen einer nach dem anderen vor den Propheten. Und Samuel hätte gleich den Ersten gesalbt. Gleich den Ersten, warum? Ein schöner, starker Mann steht hier, männlich, robust, wahrscheinlich auch klug, intelligent, eine schöne Erscheinung, eine schöne Persönlichkeit, schöner Mann. Warum hätte Samuel sonst gedacht, das ist der Richtige? Das war wirklich königliche Gestalt. Er hat ihn beeindruckt. Es wundert mich, Samuel hat schon eine Erfahrung gemacht mit Saul. Das war auch ein schöner, großer Mann. Nicht? Das ganze Volk war begeistert von ihm. Schöne Erscheinung. Samuel hat ihn gesalbt, aufgeheißt Gottes natürlich. Aber jetzt sollte er wissen, wie ist das mit Saul ausgegangen? Schlecht, oder? Er war ein schlechter König. Und Samuel ist hier bereit, denselben Fehler zu wiederholen. Wundert mich, ein Mann Gottes, er wird nicht vor Fehlern durch seine Erfahrungen geschützt. Er wäre bereit, wieder einen Fehler zu machen. Wobei, wer schreibt dieses Buch? Das ist Buch Samuel. Er schreibt das über sich selbst. Also er lässt diesen Fehler nicht aus. Das zeigt wieder seine Größe, oder? Wir Menschen, wenn wir über uns reden, dann lassen wir die Fehler beiseite, das ist nicht so wichtig, oder? Und wir betonen das Schöne, das Gute. Samuel nicht. Er schreibt auch das, was er bereit war oder bereit wäre, falsch zu machen. Gut, Gott greift ein und sagt, nein, das ist nicht er. Ich sehe nicht auf das, was vor Augen ist, die menschliche Schönheit, Klugheit, alle die Eigenschaften, die wir schätzen, das ist für ihn nicht so wichtig. Er schaut das Herz an und so hat sich gezeigt, dass alle die 7 Söhne Isais nicht geeignet sind. Gott sucht andere Qualitäten als die äußeren. Und da fragt Samuel, ob das alle Söhne sind. Und die Antwort des Vaters lässt auch horchen. Naja, es gibt noch einen, den Jüngsten, der die Schafe hütet, der Jüngste. Das ist hier nicht die Bezeichnung des Alters. Das hat die Bedeutung, naja, der Kleine, der nicht so wichtig ist, der zu nichts taugt, er hütet die Schafe. Mehr kann man ihm nicht anvertrauen. Es ist klar, dass die Familie David nicht schätzt. Umgekehrt, er wird in der Familie verachtet. Warum? Gleich im nächsten Kapitel wird David zum König Saul berufen, um dort vor dem König die Harfe zu spielen. Also er war bekannt, er konnte gut spielen, singen und er hat schon sehr viele Lieder gedichtet. Die meisten Ausleger sind sich einig, dass David vieles von seinen Psalmen schon in seiner Jugend gedichtet hat, bevor er gesalbt wurde, als der Hirtenjunge, hat er Psalmen 8, 19, 23, 29 und noch weitere gedichtet. Das heißt, für die Familie war er wahrscheinlich ein Spinner. Er beschäftigt sich zu viel mit Gott und mit dem Übernatürlichen. Er spinnt. Das Erste, was mir auf ihm gefällt, er liebte das Wort Gottes. Er sah die Weisheit, Güte, Kraft Gottes und hat das bewundert. Er schreibt zum Beispiel im Psalm 8, beginnt über die Natur, über den Menschen. Er sagt, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Ich frage mich, woher hat David das gewusst? Er ist jung, oder? Er ist noch nicht ins Militär gewesen. Als sie nachher zu Kampf ziehen gegen Goliath und gegen die Philister. David ist nicht dabei, er ist noch jung. Woher weiß er, dass der Mensch wenig niedriger ist als die Engel? Woher weiß er das? Wer hat ihm das gesagt? Er hat Gemeinschaft mit Gott gehabt, er hat Gott überall gesucht und darum gefunden, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und wie poetisch er das beschreiben kann. Die Sonne geht wie ein Bräutigam aus seinem Kammer. Oder das ist wunderschöne Sprache. Und gleich in demselben Psalm, gleich danach etwas noch Schöneres. Er beschreibt die Natur und dann wie ein Blitz: Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Nicht die Natur erzählt über Gott, und David sucht Gott, sucht, was der Wille Gottes ist, sucht, was Gott sagt, sucht in seinem Gesetz, in der Schrift, und sieht, die Natur ist wunderschön, aber das Gesetz Gottes ist vollkommen. Er liebt das Wort Gottes, und das ist logisch, weil Gott für ihn so groß und wunderbar geworden ist in der Schöpfung. Er wollte auch seine Gedanken kennenlernen. Und so lernte er sein Wort, also sein Gesetz, lernte das kennen und dachte darüber nach. Im Psalm 1, wissen wir nicht, ob das von David ist, aber trotzdem: Selig ist der Mann, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Das war seine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, in der Nacht über das Gesetz nachzusinnen, über das Wort Gottes nachzusinnen. Aber vor dem Einschlafen, nicht? Wenn du nicht schlafen kannst, worüber denkst du nach? Oder bevor du einschläfst, denkst du über Gott, über sein Wort, über das, was du morgen in der stillen Zeit gelesen hast? Oder träumst du über deinen Beruf, deine Firma, Erfolg oder ich weiß nicht was? Gott hat diese Sehnsucht des Herzens von David gut gekannt. Und das ist so. David hat über das nachgedacht und danach gelebt. Weil, wenn du die Bibel verstehen willst, musst du nach ihr leben. Das ist ein Gesetz. Wir verstehen, wenn wir das leben oder leben wollen. Ja, und das geht Schritt für Schritt. Du verstehst etwas, verwirklichst das im Leben und dann verstehst du wieder etwas anderes. Das hat David getan, Gott hat es gesehen und darum hat er sagen können, dass David der Mann nach seinem Herzen ist. Er war Hirtenjunge, hat gewusst, wie wichtig das ist, für die Schafe gut zu sorgen. Und darum beschreibt Gott als den guten Hirten, dem er voll vertraut: Mir wird nichts mangeln. Kann er sagen. Er führt mich zum frischen Wasser in der Wüste, oder wie wichtig. Er erquickt meine Seele. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Wer von uns kann das sagen? David als junger Mann. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Solche wunderbare Worte, und ich betone, ein junger Mensch, junger Mann, ich weiß nicht, vielleicht 15, 14, 16 Jahre, junger Bursch. Und solche Worte, so tiefe Einsicht in das Wort Gottes, in die Gedanken Gottes. Also die Menschen haben nicht erkannt, was in seinem Inneren ist, aber Gott hat sein Herz betrachtet, gewusst, was dort ist. Und das ist meine Frage, eben, worüber beschäftigen wir uns, worüber träumen wir in der freien Zeit? Sind wir Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes? David war so. Und darum hat Gott ihm die königliche Würde anvertrauen können. Er hat gewusst, dieser Mann wird mich nicht enttäuschen. Er sucht meinen Willen und darum wird er meine Leute, mein Volk richtig führen und für sie sorgen. Er hat offenes Herz gehabt, er hat Gott gesucht und darum hat Gott ihn zum König berufen. Das Zweite, die Quelle seiner Kraft. Woher hat David seine Kraft geschöpft? Er hat viel Schweres erlebt, viel mehr als wir alle. Aber er hat Gott vertraut. Das war die Quelle seiner Kraft. Es beeindruckt mich, wenn er dort später mit dem König Saul redet. Er sagt: Ich war Hirt und wenn ein Bär oder ein Löwe gekommen ist und die Schafe fressen wollte, Dann habe ich ihn gepackt und getötet. Also, liebe Leute, wenn ein Bär käme, Entschuldigung, aber ich hätte ihm die Schafe gerne geopfert und ich hätte gerannt. Das sind furchtbare Tiere. Woher hat David den Mut und die Kraft genommen? Woher? Das steht dort, wo er gegen Goliath geht. Er sagt ihm, du gehst gegen mich mit deinen Waffen und in deiner Kraft. Aber ich gehe im Namen des Herrn. Im Namen des Herrn. Er hat dem Herrn voll vertraut. Darum hat er auch mit den wilden Tieren kämpfen können. Er hat Gott vertraut. Das bin ich nicht. Das ist Gott, der mit mir ist. Gott will helfen. Er hat Gott immer vertraut. Auch später, er schreibt über sich selbst, Psalm 78, Vers 70, Gott erwählte seinen Knecht David. Gott hat ihn erwählt und David hat sich darauf verlassen und das hat ihn lebenslang getragen. Saul hat ihn verfolgt und fast umgebracht, aber das war nicht wichtig. David hat gewusst, ich bin zum König gesalbt und ich muss deswegen König werden. Er hat ihm vertraut. Darum hat Saul ihm nichts antun können. Das war seine Kraftquelle. Gott hat mich berufen, erwählt, darum stehe ich da und tue seinen Willen. Und solange er mich braucht, kann mir nichts passieren. Ich kann nicht fallen. Ähnlich Paulus, er hat gehört, dieser ist mein auserwähltes Werkzeug und soll meinen Namen vor Heiden, Könige und mein Volk Israel tragen. Darum hat er keine Angst gehabt. Hat alles eingesetzt, um das Evangelium zu predigen. Darauf kommt es an. Wenn wir wissen, dass Gott uns erwählt hat, dann können wir feststehen, solange Gott mich braucht, kann mir nichts passieren. Jesus hat gesagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen das Evangelium zu verkündigen und so weiter. Gott hat mich gesalbt, darum tue ich seinen Willen. Und er hat gewusst, ich handle im Auftrag meines Vaters und darum ist alles andere nebensächlich. Darum hat er im Sturm, im Schiff ruhig schlafen können. Ja, kann ich ertrinken? Kann ich untergehen? Gott hat mich doch gesandt zu predigen. Und wenn Gott, solange Gott mich braucht, kann mir nichts passieren. Das gibt auch uns Mut. Wir leben in einer gefährlichen Zeit. Und ich bin überzeugt, das ist die letzte Zeit. Der Teufel bereitet sich zum letzten Angriff gegen Jesus und gegen seine Gemeinde. In 2. Thessaloniker 2,7, das Geheimnis der Entschuldigung, ich muss einen Schluck trinken. Ah, das waren zwei Schlucks, danke vielmals. Dort steht, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist am Wirken. Seht ihr das nicht um uns herum? Die Ordnungen Gottes werden massiv abgebaut. Zum Beispiel, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Diese Woche habe ich von einem jungen Mädchen gehört, sie war 14 oder so in der Pubertät, irgendwie Probleme mit ihrer Identität als Frau bekommen und hat sich entschieden, dass sie ein Mann werden will. Statt ihr zu helfen, dass sie mit Freude Frau wird, das ist doch etwas Wunderschönes, muss etwas Wunderschönes sein, eine Frau zu sein. Nicht, ich bin Mann, ich bin froh, dass ich Mann bin, aber die Frauen haben das auch schön, oder? Irgendwie, sie sind so anders als wir. Das muss doch schön sein, als Frau durchs Leben zu gehen. Statt diesen Mädchen zu helfen, alle klatschen wunderbar, sie möchte ein Mann werden. Was ist das für eine verrückte Welt? Die Ordnungen Gottes werden bewusst abgebaut. Oder die Ehe für alle. Ich spreche jetzt bitte nicht über die Sache, ja, das würde zu weit gehen. Nur über den Begriff. Warum soll das Ehe heißen? seitdem die Menschen Menschen sind, war Ehe immer ein Mann und eine Frau. Das ist der Begriff, oder? Und plötzlich sollen das zwei Männer oder zwei Frauen sein. Warum denken Sie nicht ein anderes Wort aus? Warum nennen Sie das nicht anderes? Das ist Angriff, ein Angriff auf die Ehe selbst. Da wird die Ehe abgeschafft. Ganz bewusst. Die Ordnungen Gottes werden abgeschafft. Und mit ihnen auch alle die Sicherheiten im Leben. Und das ist geplant, weil wo es keine feste Ordnung gibt, dort sind die Menschen sehr leicht manipulierbar. Kannst du mit ihnen machen, was du willst. In den 30er oder ich weiß nicht, Jahren des letzten Jahrhunderts hat ein Engländer, George Orwell, seinen berühmten Roman geschrieben, 1984. Also das war für ihn eine weite, weite Zukunft, oder? Und er beschreibt die Gesellschaft der Zukunft. Und er zeigt darauf aufmerksam, wie die Begriffe verändert werden. Krieg bedeutet Friede, Kontrolle bedeutet Freiheit und so weiter. Nicht? Ich weiß das nicht mehr auswendig, das ist schon lange, als ich es gelesen habe. Aber die Begriffe werden verwässert und abgebaut. Und das ist unsere Zeit. Die Begriffe werden abgebaut und die Freiheit, die Ordnungen werden abgebaut und darum auch die Freiheit. Ich freue mich, dass Gott immer noch auf seinem Thron sitzt und über seine Widersacher lacht. Jesus kommt bald und wir können ihm vertrauen. Das ist die Quelle unserer Kraft. Vertrauen auf Jesus. Er ist der König und er bleibt der König. Und solange wir zu ihm stehen, dann kann nichts passieren. Also passieren kann schon etwas. Das kann kommen. Aber unserer Seele wird nichts passieren. Gehen wir zum dritten Punkt, die Demut von David. Also sie haben in Bethlehem gelebt und wir wissen, sie waren Nachkommen von Boas und Ruth. Nicht? Das können wir aus dem Buch Ruth. Damals war Boas sehr reich, aber wahrscheinlich ist die Familie mit der Zeit arm geworden. Weil wenn wir lesen später, was der Vater seinen Söhnen in die Armee schickt, oder? Da musste man sich selber versorgen damals. Der Vater musste seinen Söhnen das Essen schicken, wenn sie zum Kampf gingen. Das ist sehr, sehr, sehr mager, es ist nicht viel, oder? Wahrscheinlich bescheidene Verhältnisse. David ist arm aufgewachsen. Interessant ist, dass David auch nie über seinen Vater redet. Redet nie über seinen Vater. Der Vater hat ihn wahrscheinlich nicht ernst genommen. Wie schon gesagt, er war nur ein Hirt. Nur der Jüngste, nur der Bub. So wie wir heute sagen, ein Mädchen für alles, das kann auch ein Mann sein, oder? Das bedeutet Handlanger, jemand, den man so ruft, hey du, warte, bringe das, tue, halte das, bis ich komme oder irgendwie so. Das hat mich immer gestört, dass der Vater David zu dem Treffen mit Samuel nicht eingeladen hat. Das war nämlich eine große Sache. Der Mann Gottes kommt in ein Dorf. War nicht üblich. Ein großes Ereignis. Wir lesen hier, dass die Ältesten ihm zitternd entgegengekommen sind. Das war etwas, das ist ja Angst. Was bedeutet das? Und er sagt, ich gehe zum Isai. Jeder hat sich Kopf zerbrochen. Was das bedeutet? Das muss doch etwas Ungewöhnliches sein, etwas Großes. Und Samuel sagt dem Vater, er soll ihm seine Söhne vorstellen. Und der Vater lässt David aus. Er ruft nur die sieben älteren Söhne. David lässt er bei den Schafen. Er ist nicht wert, dem Propheten vorgestellt zu werden. Und ich bin überzeugt, er hält ihn für einen Spinner, der seine Lieder singt und sich mit Gott zu viel beschäftigt. Versteht ihr, Gott ist gut. Ja, Gott ist gut, Glaube ist gut, aber bitte nicht übertreiben. Der Alltag, die Arbeit, das ist wichtig, oder? Dass die Schafe gut, dass wir verdienen, dass das alles blüht. Aber Gott, Das ist schon gut, aber nicht übertreiben. Vielleicht hat sich die Familie für David sogar geschämt. Wir wissen es nicht. Aber interessant ist, wie David reagiert. Er ist nicht böse oder bitter geworden. Er weiß, dass Gott mit ihm ist. Er vertraut ihm. Wenn Samuel etwas hat, was auch mich betrifft, dann werden sie mich schon später auch holen. Und wenn es mich nicht betrifft, dann muss ich nicht dabei sein. Demütig, gelassen. Ein demütiger junger Mann, das ist nicht selbstverständlich. Im Alter werden wir demütig, also nicht alle. Aber man hat begriffen, ich werde kein großer Prediger werden. Ich werde auch nicht irgendwie ein Start-up-Unternehmen gründen und Milliarden verdienen, wie die Leute von Facebook und so weiter. Nicht das ist vorbei. Ich werde auch nie irgendwie große Erfolge im Sport feiern. Diese Sachen sind längst vorbei, wo ich geträumt habe, nicht beim Joggen, dass ich etwas noch erreichen kann. Das ist vorbei. Man wird demütig, man hält nicht so viel über sich selbst. Aber David ist jung. Und junge Leute, die denken, ja, mir gehört die Welt, das ist normal, das gehört einfach dazu, ich will etwas erreichen. Aber David ist demütig. Er wartet auf Gott. Wenn Gott für mich etwas hat, der wird mich so etwas machen. Ich muss mich nicht anstrengen. Später hat seine Frau Michal ihn ausgelacht. Und David hat geantwortet, ich will noch geringer werden in deinen Augen. Was macht das schon? Gott hat mich erwählt und ich tue seinen Willen. Du kannst über mich denken, was du willst, aber ich freue mich in meinem Gott. Jesus hat über sich gesagt, lernt von mir, denn bin ich sanftmütig und vom Herzen demütig. Er wollte für sich nie einen einzigen Vorteil. Er hat sich, das ist in Philipper 2, dort steht, er hat sich entäußert. Er hat die Herrlichkeit, Macht, das Wissen, einfach seine Gottheit abgelegt, wurde Mensch und wurde gehorsam bis zum Tode. Am Kreuz. So ist David ein Typus auf Jesus. Und noch etwas, was mir so in den Sinn gekommen ist. Wir wissen aus der Psychologie, dass der Vater seine Kinder sehr stark prägt. Und wir übertragen das Bild, was wir vom Vater haben, übertragen wir ganz automatisch auf Gott. Und das ist so. Wer einen strengen Vater gehabt hat, der hat auch einen strengen Gott. Und wer einen lieben Vater gehabt hat, der hat auch einen lieben Gott, nicht? Der alles vergibt und einfach lieb ist. Interessant ist, dass es nicht immer gelten muss. Man kann das überwinden. David hat von der Liebe seines Vaters nicht viel bekommen. Aber er hat einen Gott gefunden, von dem er sich geliebt und getragen wusste und den er auch selber liebte. Also man kann das auch überwinden. Aber das letzte, Reinheit. Wir lesen hier, dass Samuel den Vater Isai und seine Söhne am Anfang geheiligt hat. Das heißt, sie haben sich reinigen müssen, sie haben um Vergebung beten müssen, bevor Samuel für sie zum Essen, also geopfert und sie zum Essen eingeladen hat. Sie waren nicht rein genug, um vor Gott zu erscheinen. Aber nachher haben sie für David geschickt. Der ist gekommen und Gott sagt sofort zu Samuel, auf, salbe ihn, der ist es. Also kein Wort über eine Reinigung. Das heißt, David war vorbereitet. Er musste nicht noch speziell gereinigt worden. Er war rein, er war heilig, das heißt abgesondert. Immer, er hat mit Gott gelebt in seiner Gegenwart. Er hat sich nicht speziell darauf vorbereiten müssen, um vor Gott zu treten. Er war einfach mit Gott unterwegs. Seine Gedanken waren bei Gott, darum war sein Leben rein. Und das ist so, wer Lust hat am Wort Gottes, am Gesetz des Herrn, dort in dem Psalm 1, der hört nicht auf den Rat, also die Meinung der Gottlosen. Also wenn du nicht Rat von den Gottlosen nimmst, dann bist du auch nicht auf dem Weg der Sünder. Und dann sitzt du auch nicht unter den Spöttern. Wissen Sie, das ist eine wunderbare Logik. Ein junger Mensch kommt in eine Gruppe und die sagen, ja, warum prüfst du auch nicht so einen Schluck, nicht, was, wie heißt das, Marihuana? Oder, probiere das auch, das machen doch alle, nicht, das ist unschädlich, schau mal, wir alle haben schon. Und dann nimm das auch, Rat der Gottlosen. Und dann ist er bald auf dem Weg der Sünder. Und dann sitzt er unter den Spöttern. Ach ja, Gott, das sind nur Märchen. Das kannst du doch nicht glauben. Das ist eine wunderbare Logik. Das Wort Gottes aber hält uns rein. Leider hat David später doch gesündigt, aber in diesem Augenblick war er rein. Er hat vor Gott treten können, ohne sich dafür speziell vorbereiten zu müssen. Also ein Mann, der Gott gefallen hat, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wenn wir solche Menschen werden wollen, dann haben wir eine Einleitung. Die Beziehung zum Wort Gottes ist enorm wichtig. Dann leben wir nach dem Willen Gottes, tun das, wir vertrauen Gott, wir werden demütig und rein. Und ich wünsche mir, so ein Mensch zu sein oder werden. Und ich wünsche es auch euch allen, dass wir Männer und Frauen sind, nach dem Herzen Gottes, Menschen, die Gott gefallen. Jetzt singen wir ein Lied und danach feiern wir das Abendmahl. Ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm, dankte, es brach und sprach, nehmt es. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, es tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch, nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir haben über David gesprochen. Das ist eine Gestalt aus dem Alten Testament. Und das ist eine gute Sache, wenn wir das Alte Testament lesen, dass wir bei den Handlungen oder bei den Personen immer versuchen zu finden, was uns das über Jesus sagt. Ja, alle diese Menschen haben irgendwie eine Eigenschaft, die bei Jesus vollkommen war. David ist ein Typus, ein Bild, für viele tausend Jahre früher gelebt, aber er hat etwas von den Eigenschaften Jesu gehabt, nicht die Demut. David war demütig, aber Jesus war vollkommen demütig und David war rein in dem Moment, aber Jesus war vollkommen rein, nicht? Das sind alle Menschen, die uns helfen, Jesus besser zu verstehen. Er ist unser Vorbild und ihn wollen wir betrachten. Beim Abendmahl denken wir an den Tod Jesu und ich möchte eine Sache betonen, die uns helfen kann. In Römer 6, Vers 6 heißt es: Wir wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Wir sind mit Jesus mitgekreuzigt worden. Das ist einfach so. Das ist Tatsache. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, sind wir alle, auch die wir viel später geboren sind, die wir einmal gläubig werden sollten, ja, wir sind alle mit ihm mitgekreuzigt worden. Wir sind mitgestorben. Das bedeutet, das alte, stolze Ego ist weg. Die alten Lüste und das alles, was uns manchmal so belastet, das ist gestorben. Das ist mitgekreuzigt worden. Nicht soll tot sein, es ist tot. Aber natürlich, er sagt weiter im Vers 11, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde tot seid. Das ist der Kampf des Glaubens. Wir sind gestorben, wir sind auferstanden, wir sitzen schon im Himmel, aber wir haben das noch nicht in der Hand. Wir haben das nur im Glauben. Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Ich lebe im Glauben. Ja, er hat das durch den Glauben, dass Christus durch ihn lebt. Denken wir beim Abendmahl heute daran, als Jesus gestorben ist, bin ich mitgestorben. Darum kann ich als eine neue Kreatur leben, als ein neuer Mensch. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde tot seid und lebt als neue Menschen. Das hat Jesus für uns getan. Also vertrauen wir ihm und leben wir im Glauben an ihn, schenken ihm die Gelegenheit, dass er in uns und durch uns lebt. Dann werden wir Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes. Wir werden jetzt einen Moment still. Jeder kann in der Stille nachdenken und über sich selbst beten. Ich werde dann mit lautem Gebet abschließen.